Guten Morgen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Was für eine Aussage. Sie steht in unserem heutigen Bibeltext, im 2. Thessalonicher 3, Vers 6 bis 18. Manche mögen vielleicht denken, wie ungeheuerlich, wie ungerecht. Was ist denn mit Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder Alters nicht arbeiten können? Was ist mit solchen, die behindert sind und deshalb nicht in der Lage sind zu arbeiten? Ist Paulus hier nicht reichlich ungerecht? Nun, um diese Fragen zu beantworten, müssen wir diese Aussage im Zusammenhang des gesamten Textes betrachten. Lesen wir also zunächst einmal die Verse 6 bis 10 aus 2. Thessalonicher 3, Kapitel 3. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht an die Lehre hält, die wir an euch weitergegeben haben und in der er, wie alle anderen auch, von uns unterrichtet wurde. Ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Wir haben auch nie bei jemandem gegessen, ohne ihm etwas dafür zu geben. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengung gescheut, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen. Aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Der Abschnitt beginnt damit, dass Paulus deutlich macht, dass es keinem Bruder und auch keiner Schwester gut ansteht, ein ungeordnetes Leben zu führen. Ein Leben, welches sich nicht an die Lehre hält, die uns in der Bibel wiedergegeben wird. Die Neues Leben-Übersetzung drückt es so aus: Jemand, der untätig ist und nicht so lebt, wie wir es euch vorgelebt haben. Zwei Aspekte, die hier wichtig sind: ungeordnet, untätig oder unordentlich leben. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite ist, so zu leben, nicht so zu leben, wie Paulus und seine Kollegen es gelehrt und vorgelebt haben. Nun, was heißt denn unordentlich? Laut Duden sagt es ganz klar: nachlässig sein, in keinem geordneten Zustand befindlich, nicht in Ordnung gehalten oder in der übertragenen Bedeutung ein den geltenden bürgerlichen Normen nicht entsprechendes, ungeregeltes Leben führen. Also den geltenden bürgerlichen Normen nicht entsprechendes, ungeregeltes Leben führen. Das ist zwar sehr kompliziert ausgedrückt, aber wir haben Regeln in unserer Gesellschaft, an die wir uns halten sollten. Wenn Paulus vor einem unordentlichen Leben warnt, dann geht er zwangsläufig davon aus, dass es an den geltenden christlichen Regeln entsprechendes Verhalten gibt. Denn nicht die Gesellschaft ist der Maßstab für Paulus, sondern Gottes Wort. Deshalb den geltenden christlichen Regeln. Nun, was verstehen wir denn darunter? Unter den geltenden christlichen Regeln. Eine bestimmte Kleidung zu tragen, wenn wir uns treffen. Bestimmte Dinge nicht zu tun, zum Beispiel nicht in die Disco zu gehen, keinen Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen. Bestimmte Verhaltensweisen. Wie sieht es mit den folgenden Szenarien aus? Beschreiben Sie ein unordentliches oder ein ordentliches Verhalten? Szenario 1. Ich komme zum gemeinsamen Mittagessen, schlage mir den Bauch voll, habe aber selber nichts mitgebracht. Missversteht mich nicht. Manchmal kann man nichts mitbringen, sei es aus Zeitgründen oder aus finanziellen Gründen oder weil man einfach nicht gewusst hat, dass es gemeinsames Mittagessen gibt. Das meine ich nicht. Aber wenn dies immer geschieht, ich komme zu jedem gemeinsamen Mittagessen und bringe nichts mit, dann verlangt man von der Gemeinde, dass sie einen durchfüttert. Ordentliches oder unordentliches Verhalten? Szenario 2. Ich nehme an einer Veranstaltung teil, Aber wenn es hinterher ums Aufräumen geht, bin ich immer schnell weg. Das überlasse ich lieber den anderen. Ordentliches oder unordentliches Verhalten? Szenario 3. Ich kritisiere, dass ein bestimmter Dienst nicht gemacht wird oder dass dieser Dienst nicht so gemacht wird, wie ich denke, dass er gemacht werden sollte, bringe mich selbst aber nicht ein. Ordentliches oder unordentliches Verhalten? Szenario 4. Ich gebe mein Geld für alles Mögliche aus und habe dann nicht genug, um zum Beispiel auf die Freizeit mitzufahren. Und erwarte, dass die Gemeinde mich selbstverständlich finanziell unterstützt. Missversteht mich nicht. Wenn jemand in Not ist, sollen und wollen wir helfen. Aber unkontrolliertes Verhalten, auch in Bezug auf Geld, sollen und wollen wir nicht unterstützen. Ich denke, bei allen Szenarien sind wir uns einig, dass sie wohl eher ein unordentliches Verhalten darstellen als ein ordentliches. Jetzt wissen wir so ungefähr, was vielleicht unordentlich ist. Was versteht nun Paulus unter ordentlich? Und dazu müssen wir in den Bibeltext der letzten Woche gehen und uns Vers 5 nochmal anschauen. Dort heißt es nämlich: Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe zu Gott aus und auf das geduldige Warten auf Christus. So übersetzt es die Neues Leben-Übersetzung. Oder die Neue Genfer sagt: Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Hören wir uns das nochmal an. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe zu Gott aus und auf das geduldige Warten auf Christus. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Wir sollen unsere Herzen auf die Liebe zu Gott ausrichten und unser Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe orientieren. Der Maßstab für unser Handeln soll die Liebe Gottes sein. Die Liebe, die wir gerade in den Liedern besungen haben. Die Liebe, die so stark ist, dass sie für uns ans Kreuz gegangen ist. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7, beschreiben die Liebe Gottes folgendermaßen. Sie ist geduldig, sie ist freundlich, sie ist nicht neidisch, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, verhält sich nicht taktlos, sie sucht den eigenen Vorteil nicht, verliert nicht die Beherrschung, sie ist nicht nachtragend, freut sich an der Wahrheit, sie gibt nicht auf, glaubt trotz Widerstände, hofft, hält allem stand. Auf diese Liebe, mit der Christus uns begegnet, mit der Gott uns liebt, soll unser Denken und Wollen ausgerichtet sein. Wie würde das in unserem Alltag, in unserer Gemeinde aussehen? Und was würde es bewirken? Die Liebe ist geduldig und freundlich. Kein Aufbrausen oder harsche Kritik, weil etwas schief geht oder sich in unseren Augen unangemessen verhält. Wir erkennen an, dass Gott mit uns selbst und auch mit dem anderen noch nicht fertig ist. Wir sind selbst alle Gottes Baustelle. Freundliche Ermahnung und Ermutigung findet statt, sodass der andere aufgebaut und nicht niedergemacht wird. Die Liebe ist nicht neidisch. Wir freuen uns, wenn dem anderen etwas gelingt, wenn der andere eine tolle Gabe hat. Und das ist nicht immer einfach. Ich singe zum Beispiel gerne, aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass andere schönere Stimmen haben als ich, dass sie eher den Takt halten können, dass sie Solos singen können und dergleichen mehr. Der Neid hat in diesem Prozess mehr als einmal seinen Kopf gehoben. Die Liebe spielt sich nicht auf oder ist nicht eingebildet. Bitte nicht zu verwechseln mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Zu wissen, dass was Gott mir an Gaben geschenkt hat, gehört zum gesunden Selbstbewusstsein. Aber damit zu prahlen und anzugeben, gehört nicht dazu. Oder vielleicht zu vergessen, dass das, was Gott mir gegeben hat, ein Geschenk ist und nicht aus mir selbst herauskommt. Aber wie verhindere ich das, dass ich eingebildet bin oder mich mit oder etwas mit etwas angebe? Mir hilft es, indem ich Gott immer wieder danke, wenn mir etwas gut gelungen ist, wenn ich Lob erhalte. Dass ich es weitergebe, dieses Lob, diesen Dank weitergebe an Gott. Indem ich mir immer wieder bewusst werde, dass ich abhängig bin von Gott. Ohne ihn kann ich nichts tun, kann keiner von uns etwas tun. Die Liebe ist nicht taktlos. Ich muss nicht jede Bemerkung machen, die mir auf der Zunge liegt oder die mir in den Sinn kommt. Ganz besonders dann nicht, wenn ich damit auf die Schwäche einer anderen Person hinweise. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Oh, ich habe das letzte Stück Fleisch erwischt. Oh, von der tollen Torte habe ich noch was abbekommen. Suchen wir den Vorteil für den anderen, für den Schwächeren? Kann ich teilen und verzichten? Nicht nachtragend sein. Kann ich vergeben? Mit Gottes Hilfe, auch wenn der andere mir sehr wehgetan hat. Wir sollen unser Denken und Wollen auf diese Liebe ausrichten, damit wir ein ordentliches Leben führen. Ich hatte am Anfang gesagt, es sind zwei Aspekte. Das war der erste Aspekt. Wir sollen kein unordentliches Leben führen. Kommen wir nun zum zweiten. Paulus sagt, die sich nicht an die Lehre halten, die wir an euch weitergegeben haben. Paulus nennt sich und seine Begleiter als Beispiel. In den Versen 7 bis 10 lesen wir sie uns noch einmal durch. Da heißt es: Ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Wir haben auch nie bei jemandem gegessen, ohne ihm etwas dafür zu geben. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengung gescheut, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wie sah Paulus Beispiel aus? Er und seine Begleiter sind nicht von Haushalt zu Haushalt gegangen und haben sich durchfüttern lassen. Sie haben fleißig gearbeitet. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass er Zeltmacher war. Er hat sich seinen Lebensunterhalt selbst verdient. Er hat keine Mühen gescheut. Und warum? Sie wollten niemanden zur Last fallen. Sie hatten zwar das Recht, weil sie ja gepredigt haben, weil sie den Thessalonichern die gute Nachricht gebracht haben, weil sie sich um die einzelnen Gläubigen gekümmert haben, hatten sie das Recht, sich unterstützen zu lassen. Aber sie haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, weil sie ein Beispiel geben wollten, weil sie gemäß ihrer eigenen Lehre leben wollten. Der Lehre, die besagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir haben bereits aus dem Zusammenhang gesehen, dass es Paulus vor allem um ein ordentliches Leben, also ein Leben, das sich an den Maßstäben Gottes orientiert, geht und nicht nur um Arbeit. Nun, Arbeit ist grundsätzlich etwas Positives, durchaus auch etwas Sinngebendes. Was sagt die Bibel denn zur Arbeit? Wir wissen, dass bei der Schöpfung Gott gearbeitet hat. Er arbeitete 6 Tage und ruhte am 7. 5. Mose 12 sagt, wir sollen Freude an der Arbeit haben. Und in 5. Mose 16 heißt es, auf der Arbeit ruht Segen. Psalm 90, Vers 17 sagt, der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen. Es ist die Bitte an Gott, lass unsere Arbeit gelingen. Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Es zeigt uns die Abhängigkeit von Gott. Im Psalm 128, Vers 2 heißt es, du wirst die Frucht deiner Arbeit genießen, du wirst glücklich sein und es wird dir gut gehen. Arbeit bringt Segen. Sprüche 14, Vers 23, Arbeit bringt Gewinn, bloßes Gerede aber führt in die Armut. Ja, tun, nicht nur reden, finden wir im Jakobusbrief auch. Sprüche 21, Vers 5, gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Also nicht einfach irgendwas tun, sondern immer fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Kolosser 3, Vers 23, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Es geht nicht um das Lob der Menschen. Es geht nicht darum, Wohlstand anzuhäufen. Es geht darum, Gott zu gefallen und ihm zur Ehre zu dienen. Also Arbeit ist etwas Positives. Wenn wir also den Satz hören, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, und wenn wir ihn aus dem Zusammenhang reißen, kann er schnell missverstanden werden. Arbeit ist nicht nur die Tätigkeit, mit der wir unser Geld verdienen oder verdient haben. Jedes sich Einbringen in die Gemeinde durch unterschiedliche Gaben ist Arbeit. Das sich Kümmern um andere, den Kindergottesdienst gestalten, zu putzen, Frauen- und Männerfrühstück, das Gebet, es ist Arbeit, um nur einige zu nennen. Vielleicht kann ich nicht mehr wirklich aktiv etwas tun, aber beten, das kann ich. Und das ist genauso wichtig für die Gemeinde. Was also meint Paulus, wenn er davon spricht, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen? Es geht nicht in erster Linie um die Fähigkeit zur Arbeit, sondern um den Willen zur Arbeit. Wer nicht arbeiten will, also derjenige, der zwar den Nutzen aus der Gemeinde oder aus der Gesellschaft ziehen will, aber nicht bereit ist, sich selbst einzubringen. Personen, die ein unordentliches Leben führen. Die sollen auch nicht essen oder sollen nicht erwarten, dass die Gemeinde für ihren Unterhalt aufkommt. Paulus macht deutlich, dass ein ordentlicher Lebenswandel ein Zeugnis für den Herrn ist und zu Gottes Ehre beiträgt. Aber warum schneidet Paulus dieses Thema überhaupt an? Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert oder da war, in der Predigt, die der Andreas gehalten hat, zum zweiten Abschnitt des Thessalonicher Briefes. Dort sagte er, dass es manche Christen damals ihre Arbeit eingestellt haben, weil sie davon ausgingen, dass Christus jeden Moment wiederkommt und sich von daher Arbeit nicht mehr lohnt. Wenn Christus sowieso morgen wiederkommt, warum soll ich heute noch arbeiten? Ist ja nicht nötig. Paulus nennt uns noch ein paar weitere Gründe. Lesen wir die Verse 11 bis 13. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus, mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ihr anderen aber, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Paulus erfährt, dass es Geschwister in Thessaloniki gibt, die ein ungeordnetes Leben führen, sich herumtreiben. Diese Geschwister fordert Paulus ganz klar auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Und das ist nicht eine Bitte, auch könntest du bitte freundlicherweise, nein, es ist eine klare Aufforderung. Bringt euer Leben in Ordnung, nehmt eine Arbeit an, verdient euch euren Lebensunterhalt. Warum? Weil sie mit Christus im Glauben verbunden sind, weil das einem Leben mit Christus entspricht, weil Gott kein Gott der Unordnung ist, sondern des Friedens. Und all die anderen, die sollen nicht aufhören, das zu tun, was richtig ist, also ein Leben ausgerichtet auf die Liebe Gottes zu führen. Und dann fügt der Vers 14 noch an, wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. Betrachtet ihn aber nicht als einen Feind, sondern weist ihn wie einen Bruder zurecht. Passt aufeinander auf und weist euch gegenseitig in Liebe zurecht. Wie sieht denn dieses keinen Umgang haben in der Praxis aus? Zunächst einmal, denke ich, muss ich die Frage an mich selbst richten. Lebe ich in allen Bereichen meines Lebens ein ordentliches Leben, das ausgerichtet ist auf die Liebe Christi? Dieses keinen Umgang haben könnte auch aussehen, indem ich eine direkte Frage stelle. Kannst du heute nach der Veranstaltung bitte beim Aufräumen helfen? Oder ich erzähle, ich lege jeden Monat schon mal Geld beiseite, sodass ich für die Freizeit genug habe. Wie geht es dir denn damit? Ich habe keine perfekte Antwort im Kopf. Ich weiß lediglich, dass ich hier ganz besonders die Hilfe des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes brauche. Ohne diese werde ich andere Menschen verletzen und vielleicht sogar aus der Gemeinde vertreiben. Lasst uns ganz besonders hier beten und um Gottes Führung bitten. Die Liebe soll uns leiten. Der andere ist unser Bruder oder unsere Schwester, nicht unser Feind. Und Paulus schließt diesen Brief mit dem Segen und einem persönlichen Gruß, die Verse 16 bis 18. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Das ist das Echtheitszeichen in allen meinen Briefen. Ihr erkennt es an meiner Schrift. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Der Vers 17 scheint Paulus besonders wichtig zu sein. Er selbst ist der Verfasser des Briefes und das will er herausstellen. Er grenzt sich damit ab, macht deutlich, nur ein Brief mit diesem persönlich hinzugefügten Satz stammt von ihm. Auf diese Weise begegnet er Neidern und falschen Lehren in seinem Namen. Und die Verse 16 und 18 werfen uns zurück auf Christus, auf den Herrn des Friedens. Alles zurechtweisen innerhalb der Gemeinde soll nicht den Frieden zerstören. Das Miteinander, sondern es soll helfen, auf dem Weg mit Gott zu bleiben. Und in all dem sind wir auf die Gnade Gottes angewiesen. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.